Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten ein kleines bisschen Technikprobleme, das gehört sich bei so einem Thema. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend mit uns hier oben. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Universität im Rathaus. Ich sitze heute das erste Mal in dieser Position. Normalerweise sitze ich immer da drüben. Ich stelle kurz mich vor, weil Ladies first, ne? Und danach werden sich die Herren vorstellen. Mein Name ist Alke Martens, ich bin Professorin für praktische Informatik und heute hier in der Rolle der Moderatorin und Ihre ganz persönliche Ansprechpartnerin für Fragen zum Thema. Und neben mir sitzen drei Herren, die fest behaupten, dass sie mit Licht rechnen können. Ich habe da so meine Zweifel, aber wir werden uns das im Folgenden zusammen angucken. Stellt euch bitte vor, von der Reihe durch und sagt einmal ganz kurz, was so eure Rolle in der Universität ist.
Hallo, mein Name ist Alexander Zammeit. Ich bin Professor am Institut für Physik, Experimentalphysiker. Wir bauen Quantencomputer, die funktionieren sogar meistens. Das ist eigentlich das, was ich mache.
Mein Name ist Stefan Scheel. Ich bin ebenfalls Professor am Institut für Physik. Ich bin theoretischer Physiker und ich sage ihm, was er zu tun hat.
Ja, und mein Name ist Clemens Czapp, ich bin Professor für Informations- und Kommunikationsdienste, Informatiker, grundständig allerdings Mathematiker, und das ist die Sprache, mit der wir uns gelegentlich auch unterhalten können, weil die ganze Geschichte sehr, sehr mathematisch werden kann, wenn man mit dem Experten spricht.
Da brauchen Sie jetzt aber keine Angst zu haben, wir werden jetzt hier oben nicht anfangen, mit Zahlen rumzuschmeißen. Der einfache Grund ist, ich habe absolut keine Ahnung von Mathematik. Okay, außer das, was man in der Informatik braucht. Und wir haben uns ganz fest darauf geeinigt, dass Sie das auf dem Niveau erklären, dass ich als Informatikerin verstehe, was Sie sagen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich kann nur in 0 und 1 denken. Sind wir uns einig, okay? Unser Thema heute ist Rechnen mit Licht. Das finde ich total komisch. Der Untertitel, den sehen Sie auch da noch auf unserer Anzeige, heißt Quantencomputer, die neuen Superrechner von morgen. Da bin ich doch als Informatikerin erstmal fast ein bisschen hysterisch und sag, ist das jetzt hier die Welt der Superlative? Sind wir jetzt irgendwie bei Raumschiff Enterprise? Liebe Kollegen, äußert euch doch mal, die Reihenfolge ist mir egal. Wozu brauchen wir Quantencomputer?
Genau, dann hole ich jetzt einfach mal aus, möglichst ohne Mathematik natürlich. Also Quantencomputer sind nicht die neuen Superrechner von morgen. Also die Antwort auf die Frage geben wir gleich am Anfang, damit es nicht zu lange angeteasert werden muss. Quantencomputer sind eine Alternative zu dem, was wir heute haben. Also wie wir jetzt gleich feststellen werden, ist es so, dass die klassischen Computer, die heute die Leute zu Hause haben oder im Büro oder irgendwo auch anders, viele Dinge richtig gut können, aber halt nicht alles. An einigen Dingen beißen die sich ziemlich die Zähne aus. Und das sind aber Dinge, die mittlerweile ziemlich wichtig sind, werden wir nachher noch darauf zu sprechen kommen. Und Quantencomputer bilden eine ganz, ganz tolle Alternative, diese Sachen, die heute mit normalen Rechnern nicht wirklich erreichbar sind, tatsächlich endlich richtig berechnen zu können.
Von der theoretischen, von der fundamentalen Seite sind für uns Quantencomputer interessant, weil sie eine völlig neue Art der Berechnung von Dingen erlauben, die wir uns in den letzten 100 Jahren, in denen es im Prinzip Computer oder ähnliche Geräte gibt, halt nicht hatten vorstellen können. Also von daher ist es für mich einfach spannend, neue Systeme zu finden und neue Möglichkeiten zu erforschen, die uns die Quantenphysik liefert, die wir auch erst seit ungefähr 100 Jahren kennen.
Wenn wir uns als Informatiker mit Berechnungen beschäftigen, dann starten wir häufig bei so Dingen wie mit 1 und 0, so mit zwei verschiedenen Werten, die wir darstellen können. So schaut auch unser Alltag aus. Etwas ist grün oder eben nicht grün. Das Spannende ist jetzt nur, dass wenn wir in die Mikrophysik hineinschauen, diese einfache Begrifflichkeit nicht mehr trägt. Wir finden dort viele Phänomene, die noch deutlich komplexer sind. Und die spannende Frage ist jetzt, können wir diese Phänomene irgendwie verwenden, um noch etwas schneller, etwas smarter zu rechnen? Und darauf gibt es Hinweise, die die Physiker gefunden haben. Nur muss man die halt jetzt ein bisschen ausbauen, bis damit auch wirklich etwas praktisch intensiv Verwendbares wird.
Also Moment mal, jetzt soll das alles noch schneller werden. Also ich habe 1989 mein Studium der Informatik aufgenommen und war total glücklich mit meinem 40-Megabyte-Rechner. Das ist eine Größe, da würden Sie heute nicht mal mehr einen Datenstift von kaufen. Der hatte ein paar Megahertz Taktgeschwindigkeit. Und mir haben Sie damals im Studium schon gesagt, Alke, das ist schon richtig schnell. Schneller geht's nicht, weil dann schmilzt das Zeug. Ernsthaft. Und dann haben Sie ein bisschen Materialforschung gemacht und auf einmal gibt's diese Dinge, die haben Sie sicherlich auch in Ihrer Tasche, die viel, viel schneller sind als alles das, was wir 1989 machen konnten. Jetzt ist es aber so, die von Ihnen, und ich habe gesehen, dass ziemlich viele mit Fachhintergrund hier sind, die in den letzten Jahren so den Computermarkt beobachtet haben, die haben vielleicht gesehen, die werden zwar größer, aber die werden nicht mehr wirklich schneller. Was ist denn der Grund dafür? Herr Scheel zuckt schon. Bitteschön.
Genau, an der Stelle möchte ich nämlich gleich mal ein bisschen einhaken. Und zwar, das ist Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen. Also hier sind einige von Ihnen, die auch schon in den 90er Jahren vielleicht Computer gekauft haben. Ja? Da ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie einen Computer kaufen wollten. Sie haben irgendwo in die Zeitung geschaut und haben gesehen, oh, ist ein neuer Pentium mit 100 Megahertz rausgekommen. Und dann sind Sie irgendwo hingegangen, haben den Computer gekauft und eine Woche später haben Sie sich geärgert, dass Sie wieder in der Zeitung gelesen haben, dass jetzt ein Pentium mit 200 Megahertz rausgekommen ist. Ja? Das heißt, in den 90er Jahren war es tatsächlich so, dass die Computer immer schneller geworden sind und vor 10 Jahren etwa hat das Ganze stagniert. Seit dieser Zeit gibt es keine schnelleren, wirklich schnelleren Computer mehr. Und da kann man sich jetzt fragen, woran das liegt. Und das ist relativ einfach zu erklären. In einem Computerchip laufen halt Informationen getragen durch Elektronen über irgendwelche Leiterbahnen. Ja? Wenn ein Elektron eine solche Wegstrecke zurückzulegen hat, dann dauert das eine gewisse Zeit. Wenn ein Elektron nur so eine Wegstrecke zurücklegen muss, dauert das eine kürzere Zeit. Das heißt, ich kann schneller eine Information verarbeiten, wenn ich nur die Abstände innerhalb eines solchen Chips verkleinere. Und das war die Revolution, die in den 90er und 2000er Jahren aufgetreten ist, dass Leute in der Lage waren, Experimentatoren wie Herr Samait hier, die in der Lage waren, miniaturisierte Schaltungen zu bauen, so klein, dass die Abstände zwischen diesen Bauelementen so klein wurden, dass die Zeiten, die brauchen, einfach dafür ausreichte, um Taktgeschwindigkeiten von 3,5 Gigahertz, was man heutzutage zu kaufen bekommt, erreichen konnte. Und jetzt ist die Frage, woran liegt denn das, dass diese Taktfrequenz, diese Geschwindigkeit dieser Rechner stagniert? Nun, Alex kann das erzählen.
Das weiß ich, genau. Und zwar, man kann es ja nicht immer kleiner machen. Ne? Also jeder hat bestimmt schon mal den Begriff des Atoms gehört, Atomos, das Kleinste, unteilbar. Also wenn man Computerchips immer kleiner macht, dann werden ja auch die Drähte immer dünner und dünner und dünner. Und irgendwann sind die Drähte nur noch ein paar Atome dick. Und da ist, glaube ich, jedem klar, dass das also kaum noch ein Draht ist. Das ist wirklich so klein, dass das Elektron Schwierigkeiten hat, da noch einen Draht zu sehen. Und das geht aber weiter, ne? Oder?
Jetzt muss ich einmal kurz zwischenfragen. Du meinst jetzt ernsthaft, dass ihr in der Lage seid, Drähte herzustellen, wo keine Atome mehr durchpassen?
Ja, große Atome würden nicht mehr durchpassen, genau, aber kleine Elektronen vielleicht. Aber selbst da kommt jetzt das Problem. Die meisten stellen sich kleine Elektronen als kleine Küllerchen vor, ne? So eine kleine Kuller, die da irgendwie durch so ein Draht durchfliegt und ganz glücklich ist. Und das Problem ist jetzt, näher an den Mund, aber das Problem ist jetzt, wenn das Drähtchen so klein geworden ist, dass es nur noch aus kleinen Atomen besteht, also wenigen Atomen, dann ist das Elektron keine Kugel mehr. Das Elektron nimmt eine ganz seltsame Gestalt an, genau aus den Gründen, die der Clemens gesagt hat. In der Mikrowelt, im Mikrokosmos, ist es nämlich nicht mehr so einfach, von kleinen Teilchen zu reden. Dann wird das Elektron seltsam verschwommen, unscharf. Ich kann es ohne Mathematik nicht genauer erklären. Und nun fange ich an, Probleme zu haben. Das Elektron ist nämlich nicht mehr nur in einem dieser Drähte drin, sondern es kann gleichzeitig in mehreren sein. Das ist jetzt richtig komisch, weil das Elektron keine Kugel mehr ist, sondern irgendwas Schwammiges, Unscharfes, kann das sich auf mehrere Drähte gleichzeitig verteilen und das ist schlecht. weil das Elektron sollte nur in einem Draht drin sein und ist jetzt gleichzeitig in mehreren und das finden Computer nicht toll.
Ich greife mal noch ein ganz anderes Problem auf, das Frau Martens zuerst gerade genannt hat, mit der Temperatur, mit dem Schmelzen. Wenn man sich mal so einen Desktop-Computer anschaut, so hat der so eine Stromversorgung und die Stromversorgung zieht so 500, 600, 800 Watt. Das ist ungefähr auch gleich viel, wie eine Herdplatte zieht, wenn Sie die einschalten. Nur mit einem Unterschied. Die Herdplatte hat eine relativ große Fläche. Wenn ich mir jetzt einen kleinen Prozessor anschaue, so ist der vielleicht 2, 3, 4 Fingernagel groß. Der muss also entsprechend gekühlt werden. Zieht aber im Wesentlichen dieselbe Leistung wie eine Herdplatte. Und dann haben wir natürlich genau das Problem, das fängt irgendwann mal an zu schmelzen. Und je schneller wir die Taktfrequenzen machen, das ist auch noch so ein Problem, desto größer ist auch die Umsetzung auf dieser kleinen Fläche in thermische Energie. Und dann?
Okay, jetzt versuche ich mal das so zu verstehen, was ihr gerade gesagt habt. Ihr baut Drähte, die sind so klein, dass die Atome quasi vermatschen. Das dazu führt, dass die Atome nicht mehr in einem Draht sind, sondern in mehreren. Das ist jetzt aber richtig total doof für mich.
Die Elektronen.
Entschuldigung, die Elektronen. So, ne? Also nicht die Atome, die Elektronen. Das ist jetzt aber trotzdem richtig doof für mich. Ich erinnere mich nochmal, wir haben in der Uni damals ein Mikroprozessorpraktikum gemacht. Und Mikroprozessorpraktikum, wer sowas schon mal gesehen hat, das war damals richtig cool, weil man konnte die Dinge anfassen. Also das war ein Transistor, der war zwar klein. In den 50er Jahren waren das noch Riesenäumel, dann waren sie sehr klein. Die haben auch gequalmt, wenn die durchgebrannt sind. Das war ziemlich lustig. Dioden machten immer so Puff. Ich habe ein gutes Händchen gehabt, die kaputt zu machen. Ich weiß nicht warum. Da war dann völlig klar, Operationsverstärker, Transistor, Diode, das Ding rechnet mit 0 und 1. Meine Welt ist ja sehr einfach. Jetzt erklärst du mir, da sind Atome, die gehen kaputt, dann habe ich noch Elektronen. Stopp. Also denken wir nicht mehr in Bits und Byte, sondern in was jetzt?
Vielleicht gehen wir da nochmal ganz einen Schritt zurück, wenn, wie Alex gerade sagte, bei solchen ganz, ganz winzigen Drähten, die wirklich nur noch ein paar Atome breit sind, die Elektronen jetzt verschwimmen und jetzt plötzlich gern in zwei nebeneinander liegenden Drähten gleichzeitig sein wollen, dann haben wir eben das Problem, dass wir eben nicht mehr mit 0 und 1 rechnen können. Das Elektron ist eben nicht mehr da oder da. Das heißt, unser ganzes Konzept, wie wir unsere Computer derzeit realisieren mit Nullen und Einsen, bricht an dieser Stelle einfach zusammen. Und deswegen können wir diese Chips derzeit nicht kleiner machen.
Ganz kurze Zwischenfrage. Bedeutet das wirklich, dass ihr damit beschäftigt seid, die Idee des Computers komplett neu zu denken?
Genau, weil die Alternative dazu wäre, einfach so weiterzumachen wie bisher, zu ignorieren, was das Elektron dort drinnen macht und im Prinzip diese Effekte, die bei dieser Verkleinerung auftreten, einfach wegzuwischen und das als Fehler abzutun. Das funktioniert aber nur bis zu einem gewissen Maße, weil irgendwann, wenn ich die nächste Generation von solchen Leiterbahnen noch kleiner machen möchte, treten diese Probleme nochmal auf und noch viel schlimmer. Und das ist vielleicht auch etwas, was Sie im alltäglichen Leben schon mal bemerkt haben, wenn Sie irgendein Problem vor sich herschieben, wird es immer bloß noch schlimmer irgendwann. Ne? Die Alternative ist eben zu sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, wo mein Problem liegt, nämlich dass das Elektron in diesen Leiterbahnen verschwimmt und nicht mehr nur da oder da sein möchte. Und dann kann ich mir überlegen, kann ich diese Effekte benutzen, um eine völlig neue Art von Computern zu entwickeln? Und das wird der Quantencomputer.
Das gefällt mir richtig gut, weil das Problemlösen in 0 und 1 ist ja nicht immer so zielführend. Also wenn ich jetzt sage, es gibt Lösung A oder Lösung B, finden meine Kinder spätestens sofort eine Lösung C, die ihnen viel besser gefällt. Kann man auch einsetzen, diese Taktik? Also jeder, der das jetzt noch nicht gehört hat, kann man mal versuchen. Jetzt ist es aber so, also wenn ich jetzt mit meinen Computern rechne, dann verpacke ich ja in den Nullen und Einsen, die kann ich ja ganz oft hintereinander schreiben, unglaublich viel Information. Da passt ja das ganze Internet rein, sozusagen. Ihr sagt jetzt, ihr rechnet mit Licht und Dingen, die gar nicht da sind, weil man weiß nicht, wo die sind. Das ist jetzt, verstehe ich nicht. Versuch's mal runterzubrechen.
Ein Elektron, was durch einen Draht fliegt, wo nebenan noch ein Draht ist, der sehr nah beieinander ist, kann eben dadurch, dass es verschmiert wird, wie Alex gesagt hat, gleichzeitig teilweise in dem einen als auch in dem anderen Draht sein. Das heißt, es muss nicht nur in einem Zustand 0 oder 1 sein, sondern 0 und 1 gleichzeitig. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wenn ich jetzt zwei von diesen Elektronen habe, wovon in deinem Computer diese beiden Elektronen entweder 0 und 0 oder 0 und 1, 1 und 0, 1 und 1 machen, können meine Elektronen jetzt in einer Überlagerung von allen diesen vier möglichen Zuständen vorliegen. Und jetzt ist der Punkt, was bei diesem Quantencomputer, der Idee des Quantencomputers dahinter steckt, ist, dass ich auf allen vier diesen Zuständen gleichzeitig rechnen kann, während ich deinen Computer immer nur auf einem einzigen von diesen Zuständen rechnen lasse. Und das ist das, was man als diesen sogenannten Quantenparallelismus bezeichnet, wo ich also zugleich parallel auf allen Möglichkeiten, die mir meine vielen Elektronen bieten, gleichzeitig rechnen kann.
Also unglaublich viele Zustände, quasi gleichzeitig oder gar keine Zustände mehr?
Vielleicht, also ich habe verstanden, dass das jetzt, glaube ich, ziemlich heftig war, ne? Also Quantenparallelität und was man da, also das ist natürlich alles ganz schön und wunderbar und am besten in der Formel beschrieben. Vielleicht gehe ich nochmal einen Schritt zurück und erkläre es nochmal, nur aus der Sicht eines Experimentalphysikers.
Und das zwar, Problem haben wir schon die ganze Zeit.
Sehr schön. Und zwar wie gesagt, wenn man einen Ball in der Hand hat und man wirft ihn in den Eimer, ist er danach drin oder nicht? Na, jeder kennt das Spiel hier auf dem Weihnachtsmarkt, wo wir so einen Ball in so einen Metalleimer werfen würden und die 2 Euro aus unserer Tasche rausfallen. Und danach ist der Ball drin oder nicht? So. Jetzt hat aber jeder schon mal das festgestellt, er ist fast drin. Ne? So, er ist drin und springt wieder raus. So, also er ist weder drin, er liegt nicht, aber richtig draußen ist er auch nicht. Das ist so irgendwie beides. Ne? So. Und in der ähnlichen Art kann man sich das auch vorstellen. Also so ein normaler Computer rechnet mit Nullen und Einsen. Wie man die jetzt genau baut, ist erstmal völlig egal. Wir nehmen jetzt Elektronen dazu, da kann ich mir irgendwas überlegen. Aber der grundsätzliche Punkt ist, ich habe eine Null oder eine Eins. Ne? An der Kurve, an der T-Kreuzung fahre ich mit dem Auto nach links oder nach rechts. Ich kann nicht beides machen. Und so kann man sich ganz viele Beispiele überlegen, wo wir uns entscheiden müssen. Wir müssen, wenn irgendwo eine Weggabelung des Lebens auftritt, müssen wir uns entscheiden. Wir gehen nach links oder nach rechts. Und jetzt kommt die Physik ins Spiel. Bei sehr, sehr kleinen Dingen, wie zum Beispiel Elektronen oder später auch das Licht, die Photonen, da ist das nicht mehr so. Und man braucht gar nicht versuchen, das intuitiv zu verstehen. Ist auch nicht wichtig. Es ist einfach so. Das intuitive Verständnis muss da nicht sein. Aber so ein kleines Elektron, das kann eben Dinge gleichzeitig machen. Das kann eben eine Null sein oder eine Eins, aber eigentlich eher ein Und. Das kann also beides gleichzeitig sein und alles dazwischen. Sie vermuten, dass vielleicht noch eine intuitive Erklärung kommt. Die kann ich Ihnen aber nicht geben, weil es die nicht gibt. Das ist halt eins der Probleme in der grundlegenden Teilchenphysik oder auch in den ganz tiefen Ebenen des Mikrokosmos, dass man an einigen Stellen einfach nur noch sagen kann, ist halt so, wir können es messen, das ist so, aber verstehen tue ich es nicht.
Clemens, du bist ja Informatiker, hilf mir mal.
Also ich packe jetzt an der Stelle eher den Mathematiker aus, weil wir merken natürlich jetzt, wir ringen irgendwie um Worte, um die Dinge richtig zu beschreiben. Irgendein Ding ist gleichzeitig oder irgendwie verschmiert oder sonst wie und wir finden nicht so wirklich die richtigen Worte. Das Schöne ist, wir können all das, wo wir jetzt deutsche Worte suchen, können wir versuchen runterzubrechen auf mathematische Formeln. Da will ich jetzt nicht mit Beispielen anfangen, dann wird es schnell langweilig für viele. Aber die spannende Sache ist, dass diese Formeln, wenn wir sie dann wieder vergleichen mit dem, was Alex im Labor misst, ganz präzise vorhersagen können, was passiert. Und das ist extrem verblüffend. Das ist das, was uns in den Naturwissenschaften so fasziniert. Wie kann es sein, dass einige Zeichen, die wir auf ein Blatt Papier malen und umformen nach bestimmten Regeln, dass die so präzise Vorhersagen machen? Und dann kommt genau der Moment, wo wir sagen, na, wir können ja versuchen, das irgendwie so zu schildern. Man kann sich das irgendwie vorstellen, aber wir müssen es am Ende des Tages nicht, weil wir ja unseren präzisen Formelsatz haben, der das genau vorhersagt.
Aber das ist ja total schade. Ich dachte, jetzt könntet ihr mir die Lottozahlen vorhersagen, aber das scheint irgendwie doch nicht zu klappen. Na gut, aber ganz ehrlich, ihr habt mir ja Bilder mitgebracht und das war die
falsche Richtung. Den Witz kann ich aber aufgreifen. Ich kann dir Lottozahlen voraussagen, aber nicht die von nächster Woche.
Ah, okay, danke. Einverstanden. Ich gehe mit. Okay, also Alex, das Bild war von dir. So sieht's nicht aus. Also das ist vielleicht das, was man, also wenn ich meinem, ich habe meinem Sohn vorhin, der ist 12, geht mit Alex Sohn zusammen in die Schule, dem habe ich vorhin gesagt, ich gehe zu einem Vortrag über Quantencomputing und er sagte, geil, Star Trek. Sieht das dann so aus oder sieht das nicht so aus?
Ich wünschte, es sähe so aus, aber leider ist das Kreuz da an der Stelle tatsächlich wohlweislich dahingeschrieben, es sieht nicht so aus. Also man hat vielleicht erkannt, ich bin ein Star Trek-Fan und ich habe Physik studiert, weil es Star Trek gibt, sonst wäre ich, glaube ich, Mediziner geworden, war auch spannend, aber so ist es die Physik geworden. Und tatsächlich war es so, dass es in Star Trek Quantencomputer gibt. Wie sonst könnte man ein Raumschiff kontrollieren? Ne? Also das sind ganz spannende, tolle Sachen und man sieht da auch in einigen Aufnahmen sehr schön, wie die Quantencomputer zumindest im 24. Jahrhundert aussehen. Da wir aber gerade erst im 21. sind, müssen wir uns halt mit was anderem begnügen. Unsere Quantencomputer sehen noch nicht so aus, die sehen ungefähr so aus. Das ist also eine Implementierung von einem Quantencomputer. Das ist, wie er bei Google steht. Ja, das sind vor allen Dingen Kühler, Fasern, kleine Atomfallen, Metallzylinder, Spiegel, Laser, in sehr groß.
Und, aber, ja. Sag mal, du hast jetzt schon gesagt, das ist jetzt ein Ding von Google. Sowas steht bei uns rum? Wie cool ist das denn?
Na, direkt bei uns nicht.
Aber das so ähnlich.
Bei uns, da habe ich später auch ein Foto mitgebracht. Genau, bei uns sieht das ein bisschen anders aus.
Okay.
Aber die, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, so Quantencomputer zu realisieren.
So?
Das ist zum Beispiel, das sieht bei uns so aus. Ne? So muss man sich das vorstellen, so sieht ein Quantencomputer aus. Ist noch nicht so handlich, ja, gebe ich also ehrlich zu. Aber wir haben ja auch noch viel zu tun. Ne? Im Augenblick geht es darum, dass wir verstehen wollen, wie Quantencomputer funktionieren, dass wir sie auch zum Laufen bringen wollen. Das haben wir in einem gewissen Rahmen auch schon geschafft. Die Miniaturisierung, die kommt dann später. Das überlassen wir den Ingenieuren. Ne? Das ist dann auch okay. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Methoden, wie man Quantencomputer realisieren kann. Ich meine, vielleicht kannst du auch noch mal dazu sagen. Oder auch gut.
Also, man kann sich natürlich mal fragen, wie sah denn der Computer, den wir heute haben, aus, wie die Entwicklungsgeschichte so weit war, wie wir heute gerade beim Quantencomputer waren. Das will man sich auch nicht wirklich vorstellen. Das waren viele Relais oder Röhren, die verbunden waren und große Gebäude, die sehr viel Bastelcharakter hatten. Und wenn wir uns das heute anschauen, ich greife mal irgendwie in die Tasche und hole heute einen Computer raus, schaut der also ganz anders aus. Und das sind also die 30, die 40 Jahre, die da dazwischen liegen, länger eigentlich noch, die müssen wir also noch ins Land ziehen lassen, bis ein Quantencomputer dann auch ein bisschen hübscher ausschaut. Vielleicht wird er dann ja auch mal so verpackt wie bei Star Trek. Könnte ja auch sein.
Genau. Ich hatte ja vorhin im Prinzip begonnen zu argumentieren, warum wir eigentlich einen Quantencomputer brauchen, nämlich weil unsere klassischen Computer, dein Telefon zum Beispiel, eben nicht kleiner gemacht werden können. Ne? Und wenn ich jetzt dieses Bild hier sehe, dann sehen wir, dass wir da noch sehr, sehr weit weg davon sind, weil die derzeitigen Quantencomputer sind eben noch in dieser Größe und die können bisher noch gar nichts, noch nicht richtig viel. Das heißt, wir sind jetzt genau an der Stelle, im Prinzip von den 1940er Jahren des klassischen Computings, als Konrad Zuse den ersten Computer gebaut hat, oder vielleicht in den 60er Jahren, vielleicht kann sich da von Ihnen noch jemand dran erinnern, an den Robotron R300. Ja, mein Vater hat den gebaut. So, ich bin Physiker geworden, ich bin aus der Art geschlagen an der Stelle. Ne? Und das heißt, was wir derzeit erstmal versuchen, ist überhaupt erstmal herauszufinden, was so ein Ding überhaupt ist in der Lage zu berechnen. was wir damit überhaupt machen können, welche Aufgaben dieser Computer tatsächlich später einmal übernehmen kann. Und das ist vielleicht auch etwas, worüber wir mal kurz reden sollten, ob genau. In der Tat ein solcher Quantencomputer jemals einen klassischen Computer wie zum Beispiel unser Telefon ersetzen werden wird.
Also ja, kommen wir auch gleich zu, weil das interessiert mich natürlich auch brennend, ob ich irgendwann die Quanten verliere, wenn ich durch die Gegend hüpfe, weil die sind ja nicht mehr im Kabel. Okay, lassen wir das. Aber gehen wir mal dahin. Ich habe jetzt verstanden, was ihr mir erklärt habt. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Wo ich jetzt noch total hänge ist, ich habe verstanden, warum man das macht, um Computer schneller zu machen und super, alles schick. Aber was macht ihr mit dem? Also wozu braucht man Quantencomputer? Was kann man mit unseren Rechnern noch nicht machen? Was ist damit besser?
Da möchte ich mal ein kleines bisschen weiter ausholen. Sie wissen vielleicht, oder wenn Sie einen Computer zu Hause haben und den vielleicht mal aufgemacht haben oder vielleicht in den 90er Jahren mal selber einen zusammengestellt haben, dann wissen Sie, dass es dort einen Prozessor drin gibt, den nennt man CPU, Central Processing Unit. Und dann, wenn ich mir so in die Runde schaue, hier gibt es auch einige jüngere Personen, die hier im Raum sind. Spielen Sie mit Computern Computerspiele? Oder vielleicht die Älteren von Ihnen, haben Sie Kinder oder Enkel, die mit Computern Computerspiele spielen? Und ja, ich sehe Nicken. Ja, und haben Ihre Kinder oder Enkel Sie vielleicht irgendwann mal gebeten, Ihnen zu Weihnachten eine Grafikkarte zu schenken, eine neue? Und wenn Sie das gemacht haben, haben Sie sich auch gefragt, warum? Der Grund ist der, dass auf diesen Grafikkarten neuartige Prozessoren drauf sind, sogenannte Graphical Processing Units, die dem Zentralprozessor und Computer Aufgaben abnehmen. Einige ganz, ganz spezielle Aufgaben, die eben zum Beispiel für Computergrafik wichtig sind, ganz, ganz, ganz hervorragend, viel, viel schneller als alles andere berechnen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie mit Ihrem Motherboard jetzt im Prinzip nach Hause gehen können, sondern das sind zwei Computer, zwei Prozessoren drin. Einer, der für alles Allgemeine zuständig ist und einer, der für ganz spezielle Aufgaben zuständig ist. Und genauso sehen wir heute, zumindest in unserer heutigen Sicht, wie ein solcher Quantencomputer funktionieren wird oder eingesetzt werden wird, nämlich zur Berechnung von ganz, ganz speziellen Aufgaben, für die eben die Quantenmechanik besonders gut geeignet ist. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass ein solcher Quantencomputer zumindest nach unserem derzeitigen Verständnis eben unser Telefon nicht ersetzen wird.
Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ne? Also es heißt ja so schön, ich mache keine Voraussagen, werde das auch niemals tun. Und deswegen ist es halt schwierig zu sagen, was in 100 Jahren passiert. Aber aus unserer heutigen Sichtweise werden wir vermutlich nicht so schnell einen Computer, Quantencomputer zu Hause haben mit Windows Q drauf und dann Super Mario Q spielen oder so. Das wird noch eine Weile dauern. Aber wie gesagt, Quantencomputer können aufgrund dessen, dass sie so fundamental anders funktionieren als die klassischen Computer, die wir halt können, gewisse Dinge unglaublich viel schneller und besser und effizienter berechnen. Ich fange jetzt natürlich nicht an mit den mathematischen Beispielen, also lassen wir natürlich bleiben. Spannend sind natürlich auch die Anwendungen, auf die es am Ende zukommen könnte und darauf kommt es dann an. Um letztendlich auch Quantencomputer zu kommerzialisieren, wissen wir natürlich auch, also am Ende ist natürlich der Erfolg von einem Gerät immer dann gegeben, wenn es jemand braucht, ja. Und mit Quantencomputern gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, was man halt damit tun kann. Und ein Beispiel oder drei Beispiele genau genommen haben wir hier mal aufgezeichnet. Mit Quantencomputern wäre es beispielsweise eventuell möglich, neue Medikamente direkt am Computer zu designen. Das wäre gut, weil ich bräuchte keine Laborexperimente mehr, zumindest nicht auf dem Stand, wie wir die heute brauchen, sondern ich könnte am Computer mir überlegen, wie so ein Medikament aussehen muss und welche Wirkung es hatte. Das ist mit einem klassischen Computer nicht zu machen. Die ganzen Moleküle da drin, die Elektronenbewegung, dann die Wirkung auf den Organismus, das wird so ein klassischer Computer niemals berechnen können. Und mit einem Quantencomputer besteht die sehr reelle Chance, dass man das könnte. Das wäre also toll.
Da fällt mir doch gleich noch eine neue Frage ein. Also Alan Turing hat zum Beispiel gesagt, dass wir im Jahr 2000 spätestens die künstliche Intelligenz überall im Computer haben. Jetzt haben wir sie, aber anders als wir gedacht haben. Ich bin nicht so ein Freund davon. Geht dann KI auf dem Quantencomputer und wird das dann noch schlauer als ChatGPT? Kleine Klammer auf, ChatGPT ist nicht schlau, aber das ist ein anderes Thema. Aber geht das?
Das ist die Frage für unseren Informatiker.
Da muss man, ja.
Überleg gut, was du jetzt sagst.
Das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Es gibt bestimmte Verfahren in der künstlichen Intelligenz, die lassen sich sehr, sehr gut auf Quantencomputer übertragen. Und es gibt andere Verfahren, die lassen sich nicht so gut übertragen. Man kann das sich auch anschauen, beispielsweise wenn man jetzt so ein iPhone hernimmt, hat man ja auch die Situation, dort sind ja so Neurochips drinnen. Das weist auch in diese Richtung. Das ist jetzt hatten wir die CPU, die GPU, den Quantencomputer, jetzt haben wir auch die Neurocomputer. Na, das sind also bestimmte Chips, die bestimmte Aufgaben in der künstlichen Intelligenz bei den neuronalen Netzen sehr effizient lösen können. Also in dieser Richtung werden wir sicherlich einige Überraschungen erleben, dass es bestimmte Verfahren gibt in der KI, die gut drauf passen. Aber es spezialisiert sich immer stärker. Das finde ich so schön auch an diesem Bild, das Sie hier sehen beim Quantencomputer. Das sind ganz bestimmte Aufgabenkategorien, die gut funktionieren werden, aber es ist nicht der allgemeine Computer. Und genau das Gleiche sehen wir bei der künstlichen Intelligenz. Die Sprachmodelle, ChatGPT, die können sich mit dem gut unterhalten, aber man kann ihn durchaus auch sehr schnell an seine Grenzen führen. Und das werden wir, diese stärkere Spezialisierung, die werden wir in vielen Bereichen beobachten, nicht nur im Umfeld der Quantencomputer.
Ich will mal auf das Beispiel zurückkommen, mit dem Alex angefangen hat, nämlich mit dem Designen von neuen Medikamenten. Der Grund, weswegen ein Quantencomputer angenommen wird, dass ein Quantencomputer das besonders gut kann, ist eben, dass diese Medikamente natürlich aus einzelnen Elektronen, einzelnen Atomen mit ihren dazugehörigen Elektronen bestehen. Das heißt, diese Medikamente, diese komplizierten Molekülstrukturen sind eben solche, die selbst wieder auf der Quantenmechanik basieren. Und von daher ist es eigentlich schon fast logisch anzunehmen, dass ein Quantencomputer, der auf denselben Prinzipien beruht, natürlich auch solche Dinge besonders gut berechnen kann.
Ja. Haben wir dann irgendwann das Internet im Quantencomputer?
Haben wir ja jetzt schon. Im Prinzip ist es so, dass sich jeder, der mal wünscht, auf einem Quantencomputer zu rechnen, das auch heute schon kann. Ich weiß nicht, also es gibt irgendwelche Quantencomputer, die online erreichbar sind, wo man also tatsächlich irgendwelche kleinen Programme auf der Quantencloud berechnen lassen kann. Das ist also kein Problem, kostet nicht mal sogar was.
Genau, es gibt ein paar, die sind kostenlos, auf denen rechnen wir selber.
Ja, das ist ziemlich klasse. Also ich fasse an der Stelle mal zusammen. Wir rechnen mit Licht. Ich hoffe, das war Ihnen jetzt so ein bisschen Erklärung und hat Ihnen diese Welt ein bisschen erhellt. Und wir haben Spitzentechnologie hier in Rostock, weltweit internationale Spitzentechnologie, die auch von Konzernen wie Google zum Beispiel ja gebaut wird. Sowas bauen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier auch. Finde ich gut. Wer es nicht gewusst hat, weiß es jetzt. Verbreiten Sie es, nehmen Sie es mit. Aber sag mal, Alex, ich habe gehört, es gibt richtig geniale Start-ups, die damit schon arbeiten. Das heißt, das ist nicht nur so Shishi, Elfenbeinturm, sondern das ist echt.
Das stimmt. Aber leider gibt es die noch nicht hier. Das, die Start-up-Szene, die richtig heftige Start-up-Szene, die ist natürlich besonders in den USA. Da ist es halt so, dass das Geld da auch bei den privaten Investoren vergleichsweise locker sitzt, also im Vergleich mit dem, was wir hier in Deutschland haben. Ich kann mal die Geschichte erzählen, wie das damals so richtig losging. Also vor 20 Jahren, da war das Feld der Quantencomputer, keine Ahnung, haben vielleicht 5 Leute drauf gearbeitet, 10, irgendwas in der Art, weltweit. Das war so ein Nischenthema, hat keinen interessiert, war witzig, ja, kann man probieren, okay. Und dann so waren es, glaube ich, so vor 15 Jahren, irgendwas in der Drehe. Da ging einer zu Google, die waren eben damals sehr, sehr reich geworden, und hat zu dem Sergey Brin, glaube ich, gesagt, sag mal, hast du mal 100 Millionen, wir wollen mal was ausprobieren. Ist wirklich so, eine wahre Geschichte. Dann hat er gesagt, klar, das ist für den aus dem Portemonnaie. So, hier hast du 100 Millionen. Dann hat das IBM Spitz gekriegt. Google gibt 100 Millionen für Quantencomputer aus. Oh, da müssen wir auch 100 Millionen geben.
Wir geben 101.
Und dann kam Microsoft. Was? IBM und Google geben 100 Millionen? Da müssen wir auch einen ausgeben. Und dann ging das, also exponentiell heißt sehr, sehr schnell anwachsend, nach oben, dass innerhalb weniger Jahre Milliarden an Dollar in dieses Thema gepumpt wurden, teilweise am Ende von Firmen nicht mehr aufgrund dessen, was geleistet werden sollte, sondern nur noch, weil das die anderen auch gemacht haben. Und so haben die Leute dann erfahren, weil dann konnte man auch ein bisschen rumspielen, dann wurde irgendwann klar, was für eine Kraft hinter diesen Quantencomputern steckt, was man eben damit alles machen kann. Und unter anderem gibt es natürlich auch diese Start-up-Firmen, die relativ schnell aus diesem Start-up aus dieser Start-up-Phase rauswachsen. Also ein Kollege, Kumpel von uns in den USA, der hat eine Firma gegründet, PsiQuantum. Der hat innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, 800 Millionen, Einheit habe ich vergessen, Euro oder Dollar.
Jetzt sind sie aber weit über 1 Milliarde.
Jetzt sind wir über 1 Milliarde, ja, genau. Dann ist die Einheit auch egal, was der da eingeworben hat. Und da ist natürlich der größte Anteil nicht staatliches Geld, sondern halt von privaten Risikoinvestoren. Und das haben wir in Deutschland eben nicht so. Es gibt gewisse Agencies, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt, Agenturen, die auch mit Beträgen solche jungen Firmen unterstützen. Aber natürlich ist das sehr, sehr schwer auf dem Markt gegen Amerikaner und Chinesen und auch Inder und Südamerikaner zu bestehen, die natürlich mit ganz anderen Summen handhaben. Und Forschung ist natürlich was ganz Tolles, aber in einem gewissen Sinne kostet Technologie auch Geld. Und daher ist das mit den Quanten-Startups in Deutschland nicht ganz so einfach. Es gibt halt nur eine Handvoll, die wirklich vielversprechend sind.
Es gibt ja auch nicht so unglaublich viele Lehrstühle, die sich damit beschäftigen. Und wir haben hier in Rostock schon mal 2 bis 3, also hier vorne ja nun 3 sitzen. Es gibt noch mehr. Liebe Damen und Herren, also bevor Sie jetzt hier von der atomaren in die Elektronenebene schwuppen und Ihren Zustand nicht mehr greifen kann, würden wir einmal die Diskussionsrunde eröffnen. Wir haben da hinten mindestens eine wundervolle Dame sitzen mit einem Mikrofon in der Hand. Und Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, sich nicht nur zu überlegen, ob Sie ein Start-up im Bereich Quantencomputing gründen. Das wäre ein richtig guter Zeitpunkt. Sie würden wahrscheinlich auch Geld kriegen, vermutlich aus den USA. Ernst gemeint. Oder ob Sie vielleicht die Gelegenheit nutzen, diesen 3 wunderbaren Männern hier an meiner Seite ein paar Fragen zu stellen. Legen Sie los, bitte.
Ja, hallo, vielen Dank, sehr interessant. Ich habe ein Mini-Feedback und dann eine Frage. Das Mini-Feedback ist, es wäre sehr interessant gewesen, auf dem Bild vom Rostocker Quantencomputer ein Banana for Scale zu haben, weil es schwierig einzuschätzen ist, wie groß das Teil jetzt ist. Und meine Frage dahinter ist, wir bauen Computer ja für uns selbst als Menschen und wir geben ja menschengroßen Input rein und dann wird das Ganze auf Mikrokosmos-Ebene verrechnet, wird unscharf bei Quantencomputern, so wie Sie es gesagt haben. Ich stelle mir jetzt die Frage, wir brauchen ja irgendein Ergebnis, was wieder auf Menschengröße rauskommt. Wie kriegt man das aus der Unschärfe dann wieder raus in irgendwas Integeres?
Der Stefan nickt schon so heftig und in der Zeit, wo er nickt, erzähle ich noch kurz die Größe dieses Bildes. Also der Tisch, auf dem wir das aufgebaut haben, der ist so, was weiß ich, 3 Meter lang und 2 Meter breit und sieht die ganze Zeit so aus. Und da sieht man so kleine Spiegel, so runde Teile da irgendwo dazwischen. Wenn man genau hinschaut, die sind so 2 bis 3 Zentimeter im Durchmesser. Also so, das ist so die grobe Skala, auf der wir uns da bewegen. Das ist noch vergleichsweise unhandlich und passt nur in speziell angepasste Taschen. Also das wäre so die Größe, mit der wir gerade arbeiten.
Genau, und ich beantworte Ihre Frage. Und zwar ist es in der Tat, Sie haben da wirklich den Nagel mit dem Kopf getroffen, dass es natürlich eine große Frage ist, wie ich die Informationen aus solchen unscharfen Systemen am Ende raushole. Aber selbst da gibt es clevere Methoden, wo ich also versuche, an einem solchen Elektron etwas auszumessen und dann Aussagen darüber, Rückschlüsse daraus zu ziehen, was das Ergebnis tatsächlich war. Es ist sehr gut möglich, in den meisten Fällen wird das so sein, dass ich diese Rechnung mehrfach machen muss, um am Ende so eine Art Statistik zu sagen, ah, manchmal ist es ja, manchmal ist es nein, und jetzt mache ich mal so, es ist meistens ja, also sage ich, passt schon so. Ich möchte noch eine Bemerkung machen, die Sie nicht gefragt haben. Und zwar eine Bemerkung, die geht auf ein Zitat zurück von dem Gründer der Firma IBM. Das ist im Prinzip die Frage, brauchen wir solche Quantencomputer oder wer braucht am Ende sowas? Das können wir heute noch nicht vollständig abschätzen, so wie Alex gesagt hat, nicht? Es ist besonders schwer, Vorhersagen zu treffen, insbesondere für die Zukunft. Der Gründer von IBM hat in den 50er Jahren gesagt, sinngemäß, es wird auf der Welt nur den Bedarf für maximal 5 Computer geben. Jeder von Ihnen hat garantiert 5 Computer heute zu Hause. Ja? Also wir wissen also auch überhaupt noch gar nicht, wofür am Ende tatsächlich solche Quantencomputer eingesetzt werden können, weil wir uns das heute noch nicht vorstellen können. Wir leben heute in unserer Welt, in der wir nur die klassischen Computer kennen und versuchen, aus den Methoden, die wir heute lernen, überhaupt erstmal zu eruieren, was ist denn das, was dieser Quantencomputer am Ende tatsächlich können wird? Und selbst das wissen wir bis heute noch nicht.
Das ist sehr schön. Mir kam gerade dieses Bild, wir haben das Feuer entdeckt, wir haben das dann elektrifiziert und jetzt fangen wir auch noch an, damit zu rechnen. Das gefällt mir. Meine Welt ist wieder heile. Gibt es weitere Fragen?
Vielleicht können Sie auch noch erklären, was sehen wir denn da jetzt genau auf dem Bild? Was sind das für Bauteile? Wie bedient man den Rechner? Vielleicht
sehr schön, ich gehe am besten mal vor. Und jetzt ist natürlich, also es ist die richtige Frage. Das heißt, haben Sie jetzt eine Stunde mitgebracht? Ja, nein, natürlich nicht.
Es ist gefährlich, in
genau,
solche Sachen zu fragen.
Es ist gefährlich, einen Experimentalphysiker nach seinen Aufbauten zu fragen. Aber es geht mir bei diesem Bild vor allen Dingen darum, dass man einfach die pure Masse an Bauteilen sieht. Ne? Die pure Masse an Bauteilen hat man ja auch in diesen klassischen Computern. Da sind sie halt nur sehr, sehr klein, auf so einen kleinen Chip komprimiert. Und bei unseren Quantencomputern ist das noch nicht so. Und anstelle von den Elektronen rechnen wir halt mit Licht. Haben Sie bestimmt schon mal gehört. Licht, das Konzept ist ziemlich gut bekannt. Aber Licht ist was durchaus Komplexes. Also die Physiker haben bis heute nicht so richtig verstanden, was Licht ist. Also wir denken, wir haben es ganz gut begriffen. Aber so, wenn wir uns mal so manchmal an der Tafel unterhalten mit einem Bier oder einem Tee in der Hand, dann wird es schwierig. Ne? Dann merken wir, dass Probleme sind. Und wie gesagt,
Alex, sag mal, wo ist denn hier das Licht?
Ich habe
die Inferenz gefunden, aber nicht das Licht. Zeig mir das Licht.
Licht ist überall da, wo es nicht dunkel ist. Das ist so die Standardantwort eines Optikers. Also ich will jetzt hier gar nicht irgendwie genau erklären, wo das Licht lang liefe. Ich kann mal ein paar Bauteile erklären. Hier zum Beispiel sieht man so eine kleine runde Scheibe. Ne? Das ist ein Strahlteiler. Man kann so ein bisschen durchgucken, aber eben nur ein bisschen. Das heißt, käme Licht an, geht das ein bisschen durch und wird ein bisschen reflektiert. Und zwar gleichzeitig. Das ist genau diese Überlagerung. Es geht durch und wird reflektiert. Und das wollte ich gerade erzählen. Licht besteht, ich sage es jetzt einfach, aber du darfst mich nicht würgen danach. Licht besteht aus kleinen Teilchen, die man so die Elementarteilchen des Lichts nennen könnte.
Oder Wellen?
Nee. Und diese kleinen Teilchen, die nennt man Photonen. Und so ein Photon ist sowas Ähnliches wie ein Elektron in einem
also
gewissen
Alex,
Rahmen.
An der Stelle.
Das muss man.
Ich hole jetzt gleich Spock.
Das halt, und jetzt im Prinzip hat man diese Photonen und die laufen durch dieses Netzwerk durch. Ne? Also ein normaler klassischer Computer laufen die kleinen Elektronen durch die ganzen Drähte und anstelle der Elektronen laufen bei uns die Photonen durch diese Aufbauten durch. Und dann hat man hier zum Beispiel eine Faser, da können Photonen durchlaufen. Hier hat man Spiegel, hier hat man Strahlteiler. Unendlich viele verschiedene Dinge, die alle ihre eigene ganz tolle Bedeutung haben. Und glauben Sie mir, da kann man natürlich einen Doktoranden richtig ärgern, wenn man da einen Spiegel rausnimmt, ehe der das gefunden hat. Genau, machen wir natürlich nicht, natürlich. Ja. Also hier vorne
Alex,
hat man einen Polarisator. Also
ich hole dich da jetzt weg trotzdem.
Ja, es tut mir leid.
Ich liebe das, wenn du erklärst und ich kann dir stundenlang zuhören, aber ich weiß, dass unsere Söhne beide auf uns sauer werden und ich glaube, das können wir beide, also es sind nicht die gemeinsamen Söhne, wir haben getrennte Söhne. Er würde gerne noch weiter erklären. Ich lasse ihn jetzt aber nicht.
Ja, also so
es sei denn, Sie zwingen uns dazu. Es gibt da hinten noch eine Frage.
Sie haben ja gemeint, dass die Quantencomputer gerade noch so in der Kinderstube der Entwicklung sind. gibt es heutzutage denn schon Menschen, Institutionen, die es aktuell anwenden diesbezüglich? Oder wo auf der Welt gibt es aktuell schon Quantencomputer und wo werden die verwendet?
Genau. Es gibt in der Tat eine, wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, es gibt eine ganze Reihe von kommerziell verfügbaren Quantencomputern, auf die man über eine Cloud zugreifen kann. Also es gibt bei IBM, es gibt bei Google, es gibt bei Amazon, es gibt bei allen möglichen anderen Firmen Quantencomputer-Ideen. Also wir haben ja zum Beispiel vorhin das eine von Google gesehen, auf die man öffentlich Zugriff hat und auf die man rechnen kann. Es gibt heutzutage eine ganze Reihe von Institutionen, die tatsächlich versuchen, sich Algorithmen zu überlegen und die auch schon anwenden, um damit zum Beispiel industrielle Vorteile gegenüber klassischen Computern zu haben. Und die Beispiele, die wir hier angegeben haben, sind Teile davon. Also zum Beispiel wird tatsächlich heutzutage schon Quantencomputer dazu verwendet, um Medikamente zu designen. Es gibt, das ist das etwas, was mich jetzt weniger interessiert, dass Quantencomputer dazu verwendet werden, um Finanztransaktionen noch schneller zu gestalten. Das ist jetzt etwas, was mich überhaupt nicht anhebt, aber es ist etwas, wofür Quantencomputer eingesetzt werden. Ich habe dort auf der rechten Seite ein Bild mitgebracht, das stammt hier von einem Kollegen aus Rostock, von der Firma Fleetmon bzw. Kepler. Die beschäftigen sich mit, wie Schiffe auf den Weltmeeren am besten von einem Hafen zum anderen gesteuert werden, wenn dann auch noch vor diesen Häfen Stau ist. Ja, also sie wollen im Prinzip alle ihre Weihnachtsgeschenke pünktlich haben. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass eben so ein Schiff von China halt irgendwie durch den Suezkanal durchkommt und am Ende in Hamburg landet. Und zwar pünktlich, also vor dem 24. Ja. Und diese Optimierungsaufgaben sind genau solche Aufgaben, die heutzutage schon partiell versucht werden, auf solchen Quantencomputern zu lösen. Es werden immer mehr Anwendungen, die heute schon dafür verwendet werden.
Ja. Darf ich was dazu kurz sagen? Nur ganz kurz, weil das ist ein richtig schönes Beispiel, um nochmal kurz auf die Funktionsweise
von Quantencomputern. Du weißt, dass deine Rektorin eine Frage an dich hat. Das ist jetzt gefährlich.
Ich hoffe, ich werde nicht entlassen. Aber an der Stelle, weil es einfach ein wunderbarer Elfmeter ist, will ich nochmal kurz darauf eingehen, warum so ein Quantencomputer so gut funktioniert. Und zwar diese Routen von Schiffen, das ist ja auf globalem Maßstab das gleiche Problem, was jeden Morgen der UPS- oder Hermes-Fahrer hat, ne? Oder die Fahrerin natürlich, der Fahrende. Kommen aus der Firma rausgefahren, haben jetzt N Pakete hinten drin und wollen jetzt zu den Haushalten und wollen das abliefern. Jetzt ist die Frage, wie geht's am schnellsten und wie brauche ich am wenigsten Sprit? Und das kann ich jetzt einen Computer fragen. Der Computer, na was macht der? Der probiert durch. Der fährt irgendwo lang, dann fährt er woanders lang, dann fährt er noch woanders lang und muss am Ende alles ausrechnen und dann muss er vergleichen. Und es ist sicherlich klar, wenn ich eine sehr lange Route habe mit sehr vielen Haushalten, habe ich sehr viele Möglichkeiten, die ich fahren kann. Und alle muss ich ausprobieren, um zu schauen, welche die beste ist. Und jetzt setzt der Quantencomputer ein, der kann das nämlich gleichzeitig. Der muss eben nicht genau da oder da lang fahren, der kann diese Pfade überlagert gleichzeitig kontrollieren. Und damit kann der viel schneller eine Lösung des Problems extrahieren. Und damit ist es halt möglich, zum Beispiel auch Schiffsrouten zu optimieren oder, und das ist wirklich so, Hermes oder UPS, die halt sich einen Quantencomputer zulegen wollen, um tatsächlich früh den Fahrenden zu sagen, da musst du langfahren.
Das ist sehr spannend, weil das tun nämlich die Fahrerinnen und Fahrer auch sehr schnell, reflexartig auf Baustellen reagieren und anders fahren. Frau Pommer.
Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich wissen, müssen wir denn dann mit den Quantencomputern anders sprechen? Und heißt es, dass unsere Studierenden dann andere Programmiersprachen lernen müssen? Oder wie schaut denn dann das Informatikstudium aus? Also was müssen die denn dann lernen? Weil jetzt war ja sozusagen, man kann das alles noch parallel machen, aber immer eins nach dem anderen. Und wie muss man denn jetzt mit dem Quantencomputer sprechen?
Der Informatiker kennt für das Gespräch sozusagen mit dem Computer rund 1000 spezialisierte Programmiersprachen, die relativ weit verwendet sind, je nachdem für welche Spezialaufgabe. Ob ich jetzt eine logische Fragestellung habe, ob ich eine sprachliche, linguistische Fragestellung habe, eine klassisch-mathematische Fragestellung, jeweils gibt es eine angepasste Programmiersprache. Und man muss sich jetzt in dieser Richtung auch vorstellen, dass wir auch für Quantencomputer solche Programmiersprachen entwickeln werden. Es gibt auch schon eine ganze Reihe, bei denen wir allerdings noch am Raten sind, was sind denn die typischen klassischen Problemstellungen, auf die wir das runterbrechen können. Das wissen wir beim klassischen Computer relativ gut. Da steht im Hintergrund immer das Bild des Menschen mit Papier und Bleistift, der irgendwo sich was aufschreibt und vielleicht mal weiterblättert auf seinem Block. Das ist sozusagen das Modell, das dahinter steht. Beim Quantencomputer weiß man es eben noch nicht so ganz genau. Beim Neurochip wissen wir es, im iPhone. Na, da ist es nachgebildet an den neurologischen Strukturen, die wir auch in unserem Gehirn haben. Bei der GPU, die auch zuerst ein Beispiel war, sind es parallele Verarbeitungen mit Vektoren und Matrizen, weil wir mit denen die Geometrie beschreiben auf dem Bildschirm. Das heißt, die Informatik wird sich weiterentwickeln in eine Richtung, dass wir eine größere Anzahl von solchen spezialisierten Sprachen haben, die dann Probleme lösen, von denen wir heute teilweise wissen, wie sie gestaltet sind.
Und ich muss ja neidlos anerkennen, dass die Physik viel älter ist als die Informatik und auch die ersten Computer eher aus der Richtung der Ingenieur- und Physikwissenschaften und Mathematik entwickelt wurden. Ja, ne? Also es trifft mich nicht mehr, es geht dann in die Rente bei mir, wenn das soweit ist. Ich darf weiter in Assembler denken. Hier vorne war noch eine Frage oder hatte sich die erledigt?
Ja. Ja, hallo. Danke für den Vortrag. Und ich hätte mal eine technologische Frage. Ich hatte heute gerade mal im Internet geschaut und da gibt es das Unternehmen Planck in Deutschland, das jetzt recht viele Fördermittel bekommen hat. Und da würde ich mich nur mal interessieren, weil die jetzt, ja, sag ich mal, zeitlich, sag ich mal, hinterherhinken mit den amerikanischen Unternehmen zum Beispiel. Ob sie halt so einen deutlich besseren Technologieansatz haben, dass sie eben in Konkurrenz treten können zu US-Unternehmen. Wie Ihre Einschätzung dazu ist? Ich hatte jetzt bloß mal gelesen, dass Sie eben so ein Atom, also mit Strontiumatomen arbeiten und eine bessere Gatterqualität haben und dadurch halt auch mehrere tausend Quanten sozusagen in Verbindung also benutzen können, ja.
Genau. Also das ist jetzt nochmal eine andere Plattform zu denen, die ich vorher erwähnt hatte. Google hat eine eigene Plattform, dann haben wir hier die Photon und Planck, ne, die in München da angesiedelt sind. Die sind also aus diesem Munich Quantum Valley sind die entstanden. Die nutzen Neutralatome. Und ich weiß sogar ziemlich genau, was die benutzen und wie die das machen. Und die genauen Details müsste man die jetzt selber fragen. Mal sehen, ob sie es verraten. Aber im Prinzip kann man sagen, dass die Physik da schon sehr gut verstanden ist. Also um die physikalischen Fragestellungen geht es gar nicht mehr. Jetzt geht es tatsächlich nur noch, wie man es implementiert. Und Planck hat einige sehr, sehr gute und sehr interessante Ideen gehabt, wie man diese Neutralatom-Quantencomputer implementieren kann. Dafür bekommen die auch die Fördermittel. Und die versuchen jetzt innerhalb der nächsten Jahre einen fehlerkorrigierten Quantencomputer mit entsprechend vielen Qubits zu realisieren. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Das wäre nicht schlecht hier für auch die deutsche Quantencomputerlandschaft, weil das halt kommerziell ist. Aber genau, also da geht es nicht um die Physik, da geht es tatsächlich rein um die Technologie und die haben eben einige Lösungsideen gehabt, die tatsächlich das Potenzial haben, das zu schlagen, was bisher in anderen Ländern zu finden ist.
Frage beantwortet. Am Ende müssen wir festhalten, dass sehr, sehr viel der Forschung eigentlich auch nur international läuft, weil es eben sehr kostenintensiv ist und weil es nicht so sehr viele Expertinnen und Experten gibt. Hinten hat noch eine Frage.
Also vielleicht zur Ergänzung zu dem, was Sie vorhin gesagt haben und vielleicht zu den Fragen, die vorhin gestellt worden sind. Das linke obere Bild ist, glaube ich, von BASF. Also die sitzen gerade dran, rechts oben ist unter anderem mit Maersk mit dabei und die Lufthansa sitzt mit dabei, die heutzutage schon Quantencomputer haben. Meine Frage ist, ich arbeite gerade mit IBM Quantencomputern, da kann man einfach mit Python drauf zugreifen. Ich würde sagen, IBM hat die Problematik mit den Vielzahl von Quanten gelöst. Wenn man die Roadmap anguckt, gehen die ja auch genauso wie Quant in Richtung Nullfehler. Und jetzt ist die Frage, warum wir in Rostock nicht dieselben Strukturen haben oder was versuchen Sie zu erreichen, damit Sie da besser werden als das, was bisher schon besteht? Und wie lösen Sie dann, das ist ja auch bei Quant noch das Problem, die Skalierung? Ja. Weil in dem Augenblick, wo ich einen Quantenrechner habe, der möglicherweise Fehler ohne Fehler das Ganze macht,
genau,
muss ich das Ganze ja skalieren und bisher haben nur Google und IBM das Ding gelöst.
Genau, zwei Antworten darauf. Zum einen, der Quantencomputer von IBM funktioniert nicht wirklich fehlerkorrigiert. Das heißt, ich kann das Ding nicht skalieren, derzeit so wie es aussieht. Die Qubits da drin sind nicht besonders gut. Wir arbeiten selber auf diesen Maschinen. Wir wissen, wie schlecht die sind. Der Punkt ist, dass auch IBM und auch Google und auch alle anderen, auch Planck, immer noch in einer Experimentierphase sind, so wie wir vorhin schon gesagt haben. Wir wissen prinzipiell, was wir machen müssten, um einen Quantencomputer zu bauen. Wir wissen aber technologisch nicht wirklich, wie wir da hinkommen. Und das ist sogar noch schlimmer. Nämlich, wir sind uns, und damit meine ich, mit wir meine ich die Quantencomputer-Leute auf der Welt, sind uns noch nicht einmal einig darüber, was der beste Zugang ist. Deswegen baut eben Google einen Quantencomputer auf der Basis von supraleitenden Elementen. Und so jemand wie Alex Samait versucht das mit Photonen. Und Planck macht das mit neutralen Atomen in optischen Gittern. Und dann gibt es Qiera mit ihrem Aquila-Computer in den USA, die hoch angeregte Atome verwenden. Jeder versucht natürlich auf seiner Plattform die technologischen Vorteile, die sie derzeit haben, auszunutzen, um natürlich einen ökonomischen Vorteil gegenüber den anderen zu bekommen. Deswegen, es gibt derzeit noch keine Quantencomputer, die den Namen verdienen. Auch die 433-Qubit-IBM-Maschine verdient den Namen nicht.
Danke für die Antwort. Das ist einer der Gründe, warum es ein Forschungsbereich ist. Wir hatten auf dieser Seite noch eine zweite Frage und dann noch eine dritte. Zuerst und dann hinten.
Das Thema wurde vorhin kurz angesprochen, und zwar die Leistungsaufnahme von den Rechnern. Und mich würde mal interessieren, bezogen auf die gleiche Rechenleistung, ist damit zu rechnen, dass weniger Energie verbraucht wird oder mehr?
Oh, ich muss das beantworten. Das hängt auch wieder von der Plattform ab. Das hängt auch wieder davon ab, was Sie für Implementation, für physikalische Implementierung verwenden. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie die Google-Maschine, das ist ein Riesenapparat von mehreren Kubikmetern, da muss der gesamte Apparat auf 4 Grad über Null, aber absolut Null, runtergekühlt werden. Das verlangt einen Haufen Energie. Ja? Minus 269 Grad Celsius, wurde mir gerade zugeflüstert, sollte ich sagen. Das verlangt einen Haufenweise Energie, das ist klar. Ja? Jetzt kann man sich natürlich überlegen, das zielt genau auf Ihre Frage hin, wenn ein solcher Quantencomputer am Ende schneller ist als ein klassischer Computer, könnte man argumentieren, dass man dann natürlich selbst für den Kühlaufwand eines solchen Quantencomputers hat, den nicht so lange rechnen lassen muss. Aber selbst das ist heute noch nicht klar und ist auch noch debattiert. Sie können sich natürlich vorstellen, dass wenn ich das Ganze mit Licht mache, muss ich nichts kühlen. Licht hat aber andere Probleme, ansonsten würden es nämlich alle verwenden. Ja? Also das heißt, wir versuchen heute tatsächlich erst noch herauszufinden, welche von diesen unterschiedlichen Implementierungen tatsächlich die intelligenteste ist. Und das ist Forschung. Ja?
Danke für diese Antwort. Wir hatten hier vorne noch eine Frage.
Ja, ich habe zwei Fragen. Eine ganz kurz, und zwar, Sie hatten das vorhin mit den neuronalen Relais, also beziehungsweise, es gibt ja die isolinearen Chips bei Star Trek, weil Sie das vorhin sagten. Und es gibt ja bei Voyager nachher das neuronale Gelpack und so. Meine Frage bezieht sich eigentlich darauf, kann ich, also die Quantencomputer, die wir heute bauen oder die wir mal bauen wollen in 20, 30 Jahren, ist eigentlich auch gedacht, dass man die zusammenfügen kann mit der Technologie, die wir heute benutzen. Also nicht, wir bauen eine Paralleltechnologie auf, die eigens funktioniert, eigene Rechenoperationen hat, sondern ich habe zu Hause mein Computer mit einer CPU, mit einer Grafikkarte und nachher zusätzlich zwei isolinearen Chips, die als Quantengerät da drin funktionieren für einzelne Aufgaben.
Genau, also sicherlich. Genau so ist eine der Ideen, wie man da vorangehen könnte. Also reine Quantencomputer wären auf absehbare Zeit hin eben nur einige spezielle Probleme lösen können. Da sind wir uns vergleichsweise sicher. Und es wäre eine gute Variante, zu versuchen, diese Quantencomputer mit normalen klassischen Computern zu verbinden. Jetzt muss man sich aber natürlich genau überlegen, wie man das tut. Unsere Quantencomputer arbeiten mit Photonen. Photonen haben tolle Eigenschaften, sind kohärent, um einen Fachbegriff zu benutzen, brauchen keine Kälte, weil sie sind Photonen, aber sind riesengroß. Also es gibt immer diesen Witz, ja, Photonen sind so groß, man kann sie sogar sehen. Das, kleiner Quantenoptikerwitz. Aber die sind ein Mikrometer im Durchmesser. Ein Elektron ist im Prinzip unendlich klein. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum unsere Aufbauten so groß sind. Aber man muss sie nicht kühlen. Und man muss sich am Ende überlegen, welche Plattform man benutzt. Und vermutlich werden es am Ende auch keine reinen Plattformen sein. Sicherlich wird es dahin gehen, dass wir keinen reinen photonischen Quantencomputer haben, keinen reinen Neutralatomquantencomputer, sondern es wird so sein, dass das irgendwelche Hybridsysteme sind, wo verschiedene Plattformen verschiedene Aufgaben übernehmen. Der Informationstransport werden sicherlich Photonen sein, die Berechnung vielleicht in gefangenen Ionen, irgendwie sowas. Und jetzt habe ich da den Quantencomputer und jetzt muss ich versuchen, den Quantencomputer, der völlig anders funktioniert, eine andere Sprache hat. Ich meine, die ganze Computer, die Ansprache der Hardware funktioniert ja fundamental anders. Das ist ja nicht einfach nur eine andere Programmiersprache, das ist fundamental anders in der Physik, in der Informatik, in allem drumherum, auch in der Mathematik, wie der rechnet, ist das anders. Und jetzt die Aufgabe zu lösen, das zu verbinden, ist schwer. Ich sage nicht unmöglich, ganz im Gegenteil, ne? Aber das ist schwer. Das ist eins der Ziele, aber das wird noch ein Weilchen dauern.
Dann haben wir direkt daneben noch eine Frage.
Ja, genau. Unter Prinzipcomputer verstehe ich bis jetzt immer noch Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Und wir haben heute total viel über Verarbeitung erfahren und ich habe total viel Neues dazugelernt. Jetzt stelle ich mir bloß die Frage, wie kann ich Informationen eingeben und wo werden die nachher ausgegeben? Also man wird ja ganz sicher nicht an Quantencomputer eine Tastatur mit USB-C anschließen und am Ende gibt es noch einen HDMI-Ausgang. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, wie kann ich mir das vorstellen?
Du machst die Eingabe, ich die Ausgabe.
Genau, Input, Putput, Output. Es ist, genau, das ist ein Problem. Also man muss sich im Prinzip so vorstellen, dass man natürlich zunächst diese Träger der Informationen, und das sind halt entweder Photonen oder sind eben Elektronen, erstmal von außen ansteuern muss. Das muss man als allererstes mal tun. Und das ist das, was Alex gerade gesagt hat. Das Interface, das Hardware-Interface, also wie ich überhaupt diese Hardware anspreche, ist auch noch überhaupt noch nicht geklärt. Noch nicht vollständig geklärt. Wir wissen als Physiker, wie wir ein Elektron in einem gewissen Zustand präparieren. Wir wissen, wie wir ein Photon in einem Zustand präparieren. Wie wir das am Ende auf Tastendruck machen, als eine Eingabemaske für jeden, wissen wir noch nicht. Das heißt, diese Codierung ist uns im Prinzip von der physikalischen Seite her klar, von der technologischen Seite müssen wir noch länger drüber reden. Aber da reden wir halt drüber, wenn wir einen solchen Quantencomputer erstmal haben. Output.
Ja, sehr schön. Ich wollte nur sagen, es war der Escape Call. Nein. Genau. Jetzt bin ich abgelenkt. Du hast es über den Eingang gesagt, genau. Und ich sage noch was über den Output. Und zwar, genau, die Frage ist natürlich auch, wie man am Ende die Informationen aus dem Computer rausbekommt. Und da gehe ich noch einen Schritt zurück. Vielleicht ist es auch gut, erstmal kurz zu erklären, was der Computer überhaupt ausspuckt. Bei einem klassischen Computer kommen, das wissen wir ja, haben wir ja gelernt, Einsen und Nullen raus. Ausschließlich in einer gewissen Sequenz. Und die kann ich übersetzen in Zahlen, Binärcode, dann gucke ich in der ASCII-Tabelle nach, dann sind das auch noch Buchstaben und Zeichen und alles gut. Alles klar. Ich rede schneller. Nein. Okay. Um Gottes Willen. Und beim Quantencomputer ist das anders. Beim Quantencomputer habe ich ja jetzt das Problem, dass hinten auch diese komischen Überlagerungszustände rauskommen. Es kommt eben gerade keine Sequenz aus Nullen und Einsen raus, sondern eine Sequenz, was nicht mal eine Sequenz ist, aus allem zwischen 0 und 1 gleichzeitig. Und die Sequenzen selber kommen auch noch gleichzeitig. Also ja, eine Formel wäre jetzt schöner, mit Worten ist nicht so gut. Und jetzt muss ich natürlich versuchen, da eine Information rauszuziehen. Und jetzt kommen wir zu einem Konzept, das muss ich jetzt kurz erwähnen, weil das tatsächlich wichtig ist, und zwar die sogenannte quantenmechanische Messung. Und ich muss kurz ausholen. Ne? Nein, nicht ausholen.
Was sagen denn unsere Damen im Hintergrund? Kurz ausholen. Ganz kurz so.
Es ist so, wenn ich ein Bit aus dem Computer raushole, weiß das Bit genau, was es ist. Es ist 0 oder 1. Das weiß es auch, ohne dass ich drauf gucke. Das ist völlig in Ordnung. Bei einem Quantenbit, Qubit, das ist das, was ein Quantencomputer ausspuckt, weiß das Qubit selbst nicht mal, was es für einen Wert hat, bevor ich drauf geguckt habe.
Das geht mir morgens auch immer so.
Wenn man in den Spiegel guckt, ne? Ja, genau. Und zwar, das ist das Seltsame an der Natur. Also auf der makroskopischen Ebene weiß die Natur von selbst, was sie tut, ohne dass ich drauf gucken muss. Aber auf der mikroskopischen Ebene ist das eben anders. Auf der mikroskopischen Ebene ist das halt anders. Die Natur selbst weiß nicht genau, was sie tut, bevor ich es mir anschaue. Und das ist der Messprozess. Erst wenn ich es messe, liefert das System ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist prinzipiell nicht vorhersagbar. Deswegen muss man einen Quantencomputer vermutlich mehrere Male rechnen lassen, um ein Ergebnis zu erzielen. Und dann muss ich Statistik machen, um zu wissen, was der berechnet hat. 2 und 2 kann auch mal 5 sein. Und auch 18.
Aber sag das bitte unseren Söhnen nicht.
Es darf noch nicht oft genug passieren. Ne? Das okay. ist also im Mittel ergibt es 4. Und das ist halt das, was ein Quantencomputer ausmacht. Und das muss ich jetzt übersetzen in Technologie.
Und dann sag mir nur noch mal, es ist jetzt eine binäre Antwort. Also ja oder nein. Monitor oder nicht Monitor?
Vielleicht.
Ich wusste, dass er das macht. Wir haben noch eine Frage dorthin.
In den 70ern wurde ja an den klassischen Computern gerne auch zu Hause rumgeschraubt. Da sind ja auch Apple und Microsoft durch entstanden und so. Habe ich jetzt heutzutage die Möglichkeit, mir auch ein Kit zu bestellen und zu Hause quantencomputermäßig rumzuschrauben? Oder muss ich das Curriculum bei Ihnen durchlaufen oder milliardenschwere Fördermittel eintreiben? Und wenn ja, was ist schwerer davon?
Also das Lustige ist, man kann sich zu Hause hinsetzen und kann dann über das Netz, zum Beispiel bei Amazon, einen solchen Quantencomputer fernbedienen. Das geht. Man kann ihn auch simulieren. Dann läuft er zwar ganz langsam, aber das ist auch nicht so schlimm. Man kann ein bisschen mit ihm rumspielen. Wirklich, wenn wir jetzt mal zurückblättern auf diese Bilder, wirklich so, also das vielleicht schon noch, aber vielleicht diesen Quantencomputer, den wollen wir vermutlich nicht mehr zu Hause haben. Allein die Kühlung übersteigt dann bereits die Möglichkeiten, die ich so in meinem kleinen Keller oder in meinem Bastelraum habe. Also wiederum eine klare Antwort, jein.
Dankeschön. Da hinten ist noch
Eine Frage. Genau. Ich habe im Vorfeld dieser Organisation, dieser Veranstaltung mich ja damit beschäftigt und habe ja gelernt, also ich habe dann so ein bisschen quer, als überhaupt nicht mich auskennende, gegoogelt, habe gelernt, Zeitreisen, das geht schon mal gar nicht. Ne? Also Quanten und Zeitreisen hatten nichts miteinander zu tun. Was ich aber gelesen und auch von Ihnen ja im Vorfeld schon so ein bisschen gelernt habe, war die Geschichte, dass ganz viele Firmen auf der Welt, Sie haben es ja schon gesagt, jetzt nicht nur IT-Firmen, sondern auch Regierungen, alle sind ganz wild auf Quantencomputer. Und das hat was mit Sicherheitsfragen zu tun. Und wir haben ja auch diese aktuelle Diskussion, wie sicher sind unsere Daten im Netz. Was heißt denn das tatsächlich, diese Quantentechnik für das Thema Sicherheit? Also warum ist es A so interessant für Regierungen? Warum wollen die das alle haben? Wollen sie es, also ist es so? Und warum? Was bedeutet das auch dann vielleicht für uns ganz normal, nicht IT Auskennende?
Also es gibt dort auch wiederum 2 Antworten, die ein bisschen in unterschiedliche Richtungen weisen. Die eine Richtung ist die, dass wir ein relativ weit verbreitetes Verschlüsselungsverfahren weltweit benutzen. Das funktioniert gut, wir vertrauen dem und wir wissen, wenn wir einen Quantencomputer einer gewissen Größe gebaut haben, dann können wir dieses knacken. Wir sind auch nicht ganz dort. Aber wenn wir diese Größe erreichen, dann haben wir mit dieser Art von Verschlüsselung ein Problem. Das ist die traurige Nachricht. Es gibt auch eine gute Nachricht. Wenn wir jetzt bei Quanten bleiben, also nicht in Richtung Quantencomputer schauen, sondern in Richtung anderer Technologien, dann können wir mit quantenphysikalischen Methoden auch wiederum Informationen sehr sicher übertragen. Das hat dann ein bisschen mit der Frage zu tun, dass wenn ich jemanden abhöre, kriege ich das in vielen Fällen nicht mit. Ich höre einfach zu. Aber das Quant, wenn ich im Mikrokosmos etwas abhöre, wir haben zuerst gerade gehört, die Messung, oder? Die Messung stört dann das, was wir übertragen haben. Und dieses Prinzip können wir verwenden, um im Nachhinein zu sagen, hat uns da jetzt gerade jemand abgehört? Und dann kann man diesen Ansatz noch einmal verwenden, um daraus eine sehr sichere Form von Übertragung zu schaffen. Sodass also die Antwort in beide Richtungen geht. Wir kriegen ein Problem, aber wir kriegen auch eine Lösung in Bezug auf Sicherheit von Daten.
Noch eine Ergänzung? Okay, dann herzlichen Dank für die Antwort. Ich sehe jetzt keine Meldungen mehr. Davon, doch, eine habe ich noch. Auch noch? Zwei habe ich noch. Hier vorne.
Ich hätte eine Frage mehr zur Physik. Wie es sein kann, dass eine Messung die Superposition auflöst, aber normale Interaktionen sie irgendwie erhalten lassen? Also was ist der Unterschied zwischen Messinteraktionen und normalen Interaktionen, die ein Quant mit Objekten seiner Umgebung hat?
Gibt es dazu eine ganz kurze Antwort?
Jein. Also eine Messung ist natürlich eine Interaktion, nämlich die Interaktion meines Messgerätes mit dem zu messenden System. Da könnte ich ewig lange Vorlesungen halten, mache ich auch, gerade aktuell. Und in der Tat ist das natürlich eine Frage, wie überhaupt fundamental Quantenphysik passiert. Das heißt, die Wechselwirkung, die ich also mit meinem Messapparat, mit meinem Quantensystem beschreiben muss, funktioniert natürlich auf derselben Basis, als wie die Wechselwirkung oder die Interaktion von zwei Quantenteilchen miteinander. Ja, nur, dass mein Messapparat viel, viel größer ist als halt mein kleines Quantensystem. Und das hat wieder ganz andere Konsequenzen, aber wie gesagt, kommen Sie in meine Vorlesung, dann hören Sie das alles.
Danke für die schöne kurze Antwort. Wir haben noch eine Frage.
Gibt es inzwischen Hersteller, die richtig Maschinen schon anbieten, oder ist das alles noch in so einer Phase, wo sich das noch abklärt? Und die zweite Frage wäre, wie stark ist das Militär da schon eingestiegen? Das ist ja mal ein Barometer dafür, was wir in Zukunft davon zu erwarten haben.
Also beide Fragen sind mit einem Ja zu beantworten. Also die erste Frage ist, kann man heute schon einen Quantencomputer kaufen? Die Antwort ist ja. Sie können sich von IBM einen IBM Q für, ich glaube, 2 Millionen Euro oder sowas, können Sie sich bei sich in die Garage stellen. Da kommt nochmal die Stromversorgung für 2 Millionen Euro dazu. Aber im Prinzip können Sie das gerne machen. Und zweite Frage, ja, selbstverständlich kümmert sich das Militär darum. Und das zielt gerade auf die Frage, die uns Frau Borg gestellt hat, ab, nämlich die Frage der abhörsicheren Kommunikation beispielsweise ist natürlich genau das, was das Militär weltweit, und damit schließe ich das deutsche Militär ein, natürlich umtreibt. Selbstverständlich, yes. Ja, natürlich beides, genau. Unbedingt.
An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz einhaken. Und zwar, genau, also Sie können Quantencomputer kaufen, die zwar so heißen, aber den Namen noch nicht verdienen, das muss man natürlich noch dazu sagen. Es gibt eine Firma, die ist recht bekannt, die heißt D-Wave in den USA, die haben eine spezielle Art von Quantencomputern gebaut, wo man sich auch noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass das ein Quantencomputer wäre. Diese Dinger sind aber riesengroß, die sind so groß wie ein Büro, so ein großer schwarzer Kasten, wo D-Wave draufsteht. Und die können gewisse Probleme extrem gut rechnen. Es ist aber tatsächlich theoretisch noch nicht klar, ob die einen echten Quantenvorteil haben. Aber sie können sich ein Gerät kaufen, wo Quantencomputer draufsteht und dürfen auch viel Geld bezahlen, sodass man sich selber weismacht. Das ist wirklich ein Quantencomputer. Und die andere Sache ist, vielleicht nochmal als Aufhänger, warum es so verschiedene Plattformen gibt und warum wir in Rostock halt auch Photonen nehmen. Photonen sind eine sehr europäische Sache. Also die meisten anderen Kontinente nutzen andere Plattformen. Eben auch neutrale Atome, supraleitende Qubits und so weiter. Photonen, das ist zum Beispiel in Amerika vergleichsweise unbekannt. Die nehmen das nicht wirklich. Nein, in China gibt es eine Gruppe, die das macht, aber ansonsten machen das eigentlich nur die Europäer. Und am Ende ist das natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Wenn die Plattform schon völlig anders ist, dann wird es auch schwieriger sein, mit einer anderen Physik an diese Plattform ranzugehen. Also wenn die ganze Welt supraleitende Qubits benutzt und wir würden das jetzt auch machen und die sind viel weiter als wir, ist es ein ganz natürlicher Sicherheitsaspekt, sich zu fragen, ist dann das jetzt so clever? Und wenn man natürlich eine andere Plattform benutzt, die anderen nicht haben, die andere Physik benutzt, andere Mathematik, andere andere Technologie, dann kann man sich vermutlich recht sicher sein, dass die das nicht so leicht abhören können und damit interferieren können. Also das, und das sind aber natürlich generell allgemeine Fragen, die man sich stellen muss und die bei so einem heißen Thema natürlich ganz klar gestellt werden müssen.
Wir haben ja jetzt auch einmal vorhin kurz den Zeitstrahl aufgemacht, wo wir gerade beim Thema Zeit sind. Schmeiß doch das Mikro weg. Und wenn Sie sich überlegen, was Computer bedeutet haben, die Zuse Z1, wir haben ein kleines, feines Informatikmuseum bei uns, da haben wir einen Magnettrommelspeicher, der ist, wir haben ihn neulich verliehen, die haben ihn aus dem dritten Stock, kein Fahrstuhl, mit 4 Personen runtergetragen. Und diese Dinge kann man nicht mehr kaufen. Da reden wir jetzt nicht von Speicherbereich, also das Ding konnte speichern, aber unsere heutigen Speicher haben nichts mehr mit Magnettrommelspeichern zu tun. Und hier diese Entwicklung läuft ähnlich. Man probiert rum, man testet aus und jetzt klang es zwar zwischendurch so, als gäbe es noch gar keine Quantencomputer. Naja, okay, wir sind dabei, die zu entwickeln, also wir nicht, die Herren sind dabei, die zu entwickeln. Und es ist jetzt eben Rechnen mit Licht, das ist die ganz, ganz große Neuerung und das ist auch das, was diese unglaubliche Faszination ausmacht, weil Licht ist nicht 0 und 1. Das sehen wir alle bei der untergehenden Sonne spätestens. Ich möchte noch ein letztes Mal in die Runde fragen, ob es noch Fragen gibt. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war eine aus meiner Sicht ganz wunderbare Veranstaltung. Ich hoffe sehr, dass es uns gelungen ist, Sie ein bisschen mitzunehmen in die Welt des Rechnens mit Licht statt der Welt aus Nullen und Einsen. Ich kann Ihnen versprechen, unsere Welt wird nicht einfacher. Wir reduzieren nicht alles auf Nullen und Einsen. Nein, jetzt fängt die Welt erst an, richtig bunt zu werden. Und wenn das nächste Mal jemand zu Ihnen sagt, vielleicht, dann wissen Sie, dass es eine durchaus tiefe Aussage hat. Sehr schön, dass Sie alle hier waren. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg und eine schöne, lichtlose Nacht.